Normalerweise ist hier nichts los. Die Menschen haben genug mit ihrem Alltag zu tun. Sie sind Tagelöhner, Fischer oder Handwerker. Das Leben verlangt ihnen viel ab. Es ist ein hartes Leben. Ständig in Sorge, genug zum Überleben zu haben. Sie haben weder Zeit noch Muße, sich die Fragen zu stellen, mit denen sich die Schriftgelehrten auseinandersetzen. Ja, sie alle teilen zwar denselben Glauben, aber sie haben nicht die gleiche Sicht auf das Leben. Zu unterschiedlich sind ihre Lebenswirklichkeiten. Und doch kommen sie heute alle zusammen, um ihn zu hören und zu sehen. Er sitzt in einem Haus und sie drängen hinein, sodass es dort keinen Platz mehr gibt. Und so stehen sie an den Fensterlöchern und an der Türöffnung, um mitzubekommen, was im Inneren geschieht. Man erzählt sich schließlich Wunderdinge über diesen Mann aus Nazareth. Er soll viele Kranke geheilt haben. Alle sind angespannt. Man muss sich konzentrieren, damit man überhaupt etwas mitbekommt. Und so bemerken sie gar nicht die Gruppe der 5 Leute, die sich dem Haus nähert. Ein Gelähmter liegt auf einer Bahre, getragen von 4 Leuten. Sie sind in der Hoffnung gekommen, dass der Mann im Innern der Hütte ihren gelähmten Freund heilt. Aber hier ist kein Durchkommen. Keiner ist bereit, Platz zu machen. Man will schließlich nichts verpassen. Hier verirrt sich schließlich selten ein Mann mit einem solchen Ruf. Hier am Ende der Welt, hier in Kapernaum. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber auch einige Schriftgelehrte. Und sie dachten in ihrem Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten. Und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ja, wir haben solches noch nie gesehen. Das waren vermutlich auch die Gedanken der Hausbewohner angesichts des Dachschadens. Mal ehrlich, was sind eure Empfindungen beim Hören der Geschichte? Ich habe da irgendwie erst mal Mitleid mit den Hausbesitzern gehabt. Ein Dachschaden ist ja wirklich eine üble Sache. Und dieser Dachschaden wurden ja mutwillig herbeigeführt. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn wir hier Jesus zu Gast hätten. Ich meine, wenn er hier, wenn wir ihn physisch zu Gast hätten. Sagen wir mal, er würde hier stehen, da wo ich jetzt stehe, und erzählen und Fragen beantworten. Wir alle wären uns nicht ganz sicher, ob er es wirklich ist. Ihm wäre der Ruf vorausgegangen, dass durch ihn viele Krankenheilungen geschehen sind, dass er von Gott erzählt wie kein anderer vor ihm. Das hätten die Menschen angezogen. Viele Menschen aus den umliegenden Orten wären gekommen, die mit Kirche gar nichts am Hut haben. Einfach um sich ein Bild zu machen von dem Mann, über den so viel geredet und gechattet wird. Und dann sind da noch so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Kirchen. Die sind besonders skeptisch, da dieser Mann nicht eindeutig irgendeiner Kirche zuzuordnen ist. Es wäre voll hier, noch voller als heute Morgen. Die Leute würden da draußen auf unserem Vorplatz stehen. Und dann hören wir, dass irgendjemand auf unserem neu sanierten, von nun hoffentlich wasserdichten Flachdach herumläuft. Und dann fallen auch schon die ersten Mörtelreste von oben herab auf den Boden. Ein Loch wird sichtbar. Wir würden hier sicher nicht ruhig sitzen bleiben, sondern aufgebracht versuchen, die Übeltäter an ihrem Vorhaben zu hindern, der Bausubstanz weiteren Schaden zuzufügen. Und wir würden uns aufregen über den Kerl hier vorne, der hier seelenruhig stehen würde und dabei zusieht, wie nun eine Bahre heruntergelassen wird. Soll das etwa der Sohn Gottes sein, der ein solches Vergehen am Eigentum anderer nicht Einhalt gebietet? Wir lesen biblische Geschichten häufig so aus einer unbeteiligten Distanz heraus. Dabei stehen wir immer auf der Seite Jesu. Aber der Mann war schon immer eine Herausforderung. Für alle. Für die, die ihm ganz nahe standen, für alle, die ihm begegneten und für die, die ihn einfach nur reden hörten. Und glaubt mir, es wäre heute nicht anders. Für uns ist Jesus jemand, der uns zutiefst versteht und tröstet und leitet. Aber er ist auch einer, der uns in Frage stellt, uns herausfordert, uns etwas zumutet. Jede Kirche, jede Gruppe und jeder Einzelne hat seine eigene Perspektive auf diesen Jesus. Auch in unserer Geschichte gibt es verschiedene Gruppen, die alle ihren eigenen Blick auf diesen Mann aus Nazareth haben. Da sind zunächst einmal die vier, die den Gelähmten getragen haben und der Gelähmte selbst. Sie alle haben keinen Namen in dieser Geschichte. Wir hören nicht, dass der Gelähmte sich beschwert hätte, dass man ihn zu irgendeinem dieser Wunderheiler trägt. Wahrscheinlich ist damit viel Hoffnung gekommen, dass dieser Mann ihm helfen kann. Könnt ihr euch vorstellen, was in ihm vorgegangen sein muss, als er die undurchdringliche Menschenmenge gesehen hat? Lasst es gut sein. Ihr habt es versucht, es kann durchkommen, wird er wohl zu den Trägern gesagt haben. Aber diese Träger sind Menschen, die Mitleid haben mit dem Menschen auf der Bahre. Wahrscheinlich sind es sogar Freunde. Sie sind keine, die nur einen Job zu erledigen haben. Denn dann wären sie einfach umgekehrt und hätten anschließend allen erzählt, dass sie alles versucht hätten, aber dass da letztendlich nichts zu machen gewesen wäre. Moralisch wären sie da raus gewesen. Keiner hätte ihnen einen Vorwurf gemacht. Aber hier sind Menschen, die aus einer ganz anderen Motivation heraus handeln. Die Bibel nennt dies Nächstenliebe. Wir kehren hier nicht einfach um, sagt einer von ihnen. Denn es braucht immer den einen, der vorangeht, den einen, der andere mitreißt. Wir schauen, ob wir über diese Außentreppe irgendwie reinkommen, sagt er nun. Und als sie dann auf dem Dach stehen, seufzt er, runzelt die Stirn und sagt dann mit fester Stimme, dann eben durch die Decke. Auf. Wenn wir alle anpacken, schaffen wir das. Und sie schaffen das. Gemeinsam, auch mit dem Gelähmten. Stellt euch vor, wie unangenehm dem Gelähmten das wahrscheinlich war, so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, als er dann durch das aufgebrochene Dach heruntergelassen wurde. Und nun heißt es, da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er. Es ist interessant zu sehen, welche schlichte Definition von Glauben Jesus hat. Weit entfernt von unserer verkopften kirchlichen Dogmatik. Da steht kein Bekenntnis von dem Gelähmten und seiner Freunde zu Jesus als Sohn Gottes, zu Jesus als dem Messias. Kein Glaubensbekenntnis. Was Jesus hier als Glaube bezeichnet, ist die tätige Nächstenliebe, ist die Sorge von vier Menschen um diesen gelähmten Mann. Und dieser gelähmte Mann, der das mit sich machen lässt. Für sie ist Jesus ein Hoffnungsschimmer und keine dogmatische Überperson. Und Jesus nennt das Glaube. Die meisten von euch kennen die Geschichte des Hauptmanns von Kapernaum, derselbe Ort. Der transportiert seinen kranken Knecht nun nicht zu Jesus, weil dieser große Schmerzen hat und nicht bewegt werden kann. Stattdessen bittet er Jesus, er möge seinen Knecht aus der Ferne heilen. Also ein etwas anderer Sachverhalt. Aber auch der Hauptmann, aber auch dem Hauptmann treibt die Liebe zu seinem Knecht zu Jesus. Und Jesus sieht das. Und das, was er dann über einen vermeintlichen Ungläubigen sagt, erschüttert mit Sicherheit die religiöse Welt der Umstehenden. Einen solchen Glauben habe ich bei Israel, in Israel noch bei niemandem gefunden. Denkt ihr, dass jener Hauptmann ein großer Dogmatiker war? Ich glaube nicht. Aber er hat Mitleid und Liebe zu seinem Knecht gehabt und die haben ihn dazu getrieben, seine Hoffnung auf Jesus zu setzen. Das nennt Jesus Glaube. Ein Glaubensbekenntnis aufsagen zu können, ist nicht verkehrt. Und auch Dogmatik ist nicht verkehrt. Aber dadurch werde ich nicht gläubig. Das führt uns zu einer anderen Gruppe. Sie beobachten Jesus Handeln ganz genau und bewerten es. Der größte Teil des Textes beschäftigt sich sogar mit ihnen, den Schriftgelehrten. Jetzt neigt der Bibelkundige dazu, die Schriftgelehrten direkt in eine Schublade zu stecken. Matthäus widmet ihnen sogar ein ganzes Kapitel, in dem Jesus sie anklagt. Aber sind ausgerechnet die Schriftgelehrten nicht Menschen, die Heilige Schrift lieben, bei denen die Schrift im Mittelpunkt ihres Lebens steht, die danach streben, den Willen Gottes zu erfüllen, indem sie versuchen, sich nach der Schrift auszurichten? Und ausgerechnet mit dieser Gruppe hat Jesus die größten Probleme. Wenn Jesus nun zu dem Kranken spricht, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, so weiß er, dass sie das als Gotteslästerung auffassen müssen. Denn wo in der Schrift steht etwas davon, dass so ein einfacher Mann aus Nazareth Sünden vergeben kann? Nur Gott kann Sünden vergeben. Uns heute mag dieser Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sehr befremdlich vorkommen, jedoch aus einem ganz anderen Grund. Der Gelähmte ist ja schließlich hergekommen, um von seinen Leiden geheilt zu werden und nicht, weil er irgendwie Sündenvergebung gesucht hat. Damals jedoch hielten viele Menschen Krankheiten als eine Folge von Sünde. Vielleicht belächeln wir das, aber ist das heute nicht auch noch so? Ist das nicht die Frage aller Fragen? Menschen mit einem schweren Gebrechen oder einer unheilbaren Krankheit, Menschen, die viel Leid erlebt haben, fragen sich auch heute auch noch, warum ist mir das widerfahren? Womit habe ich das verdient? Warum geht es mir schlecht und anderen gut? Habe ich etwas falsch gemacht? Solche Fragen brechen aus unseren Empfindungen hervor, wenn wir feststellen, wie ungerecht das Leben doch vielfach ist. Leid trifft eben nicht jeden gleichermaßen. Vielleicht keimt bei dem Gelähmten nun etwas Hoffnung auf, dass es besser werden wird mit ihm, nachdem dieser Rabbi ihn von seinen Sünden freigesprochen hat. Die Schriftgelehrten hingegen fassen die dem Gelähmten zugesprochene Sündenvergebung als Anmaßung Jesu auf. Aber jetzt spitzt sich das Ganze noch zu. Dass der Gelähmte nun auf die Aufforderung Jesus hin, steh auf, nimm dein Bett und geh heim, einfach so hinausspaziert, ist für ihn die Erfüllung seines Hoffens. Er kann sich wieder bewegen, am Leben teilnehmen, sich selbst versorgen. Er wird erstmal Jesus zu Füßen gefallen sein und ihm gedankt haben. In der Geschichte verläuft er vermutlich aus dramaturgischen Gründen einfach so hinaus, ohne dass irgendeine Gefühlsregung geschildert wird. Denn der Blick des Erzählers liegt nun ganz auf den Schriftgelehrten. Für diese ist die Heilung nun ein dogmatisches Dilemma. Wie kann das sein, dass jemand an Gottes statt Sünden vergibt und dazu noch Menschen gesund machen kann? Wie passt das zu ihrem Schriftverständnis? Wenn dieser Wanderprediger aus einfachen Verhältnissen der Messias wäre, ja, dann vielleicht. Aber sieht so ein Messias aus? Mal ganz ehrlich, nichts an ihm wirkt majestätisch. Und diese Nähe zu den einfachen Leuten, wie sie an seinen Lippen hängen, würden die gleichen Leute ihnen doch auch mal die gleiche Aufmerksamkeit und Ehrerbietung entgegenbringen. Sie sind doch schließlich diejenigen, die ihr Leben der Schrift geweiht haben. Die wissen, was Gott will und was nicht. Da kann doch nicht einfach so ein Wanderprediger daherkommen und sich anmaßen, im Willen Gottes zu handeln. Stellt euch mal einen Augenblick vor, diese Geschichte würde sich in unserer heutigen Zeit ereignen. Würde dieser Wanderprediger und Wunderheiler von unseren Kirchen als Christus erkannt werden? Oder würde die Skepsis überwiegen, dass ein Mann, der sich mit solch einfachen Leuten umgibt, die noch nicht einmal eine Jüngerschaftsschulung in Willow Creek absolviert haben, die gar keine Leitungsfunktion in irgendeiner der etablierten Kirchen vorweisen können, dass dieser Mann das Recht hat, so mit Kirchenvertretern zu reden. Und dann dieser Umgang. Er soll Umgang mit Prostituierten haben und soll sich sogar selbst eingeladen haben bei einem dieser Kredithaie. Und so einer redet von Liebe. Liebe. Das ist doch schließlich so ein ausdehnbarer Begriff. Alle berufen sich darauf. So entsteht doch keine Ordnung und keine Moral. Und das sind doch die entscheidenden Kriterien, die bei uns Kirchen so hoch im Kurs stehen. Ein ordentliches Glaubensbekenntnis, an dem sich die Gesinnung ablesen lässt. Und eine Moral, die sich häufig nur auf Sexualität beschränkt, weil man es hier einfach abgrenzen kann. Andere Fragen der Moral, wie die nach Macht, Gier und der Ungerechtigkeit, die unsere Gesellschaft viel entscheidender prägen, haben eher Randcharakter. Eigentlich völlig absurd. Natürlich bemühen sich alle Kirchen, sich irgendwie an Jesus zu orientieren und wollen positiv in unsere Welt hineinwirken. Jede Kirche auf ihre Weise und ja, viel Gutes hat sich dadurch ereignet. Jede Kirche hat dabei ihren Glauben etwas formalisiert. Das ist auch notwendig. Schließlich ist es gut zu wissen, wofür eine Kirche steht und wofür nicht. Problematisch wird es dann, wenn man sich einbildet, dass das eigene Bekenntnis die Wirklichkeit Gottes widerspiegelt. Ich glaube, der größte Fehler aller Kirchen ist es, dass sie Nächstenliebe für einen unscharfen Begriff halten. In Wirklichkeit ist sie es, die uns Jesus näher bringt als jegliche wohlgemeinte Dogmatik. Und sie ist viel schwerer zu leben, als dogmatische Grundsätze zu folgen. Ich habe selbst letztens ein Erlebnis gehabt. Ich fahre morgens immer Fahrrad mit dem Hund. Ja, also ich habe den Hund an der Leine und fahre dann Fahrrad. Und an irgendeiner Stelle bin ich dann stehen geblieben auf der Straße. So, es war etwa so 3-4 Meter Abstand, ja, vom Hund und mir. Und da kam so ein Fahrradfahrer entgegen. Ja, und ich habe mir jetzt nicht gedacht. Ich dachte, naja, der muss seinen Lenker um 15 Grad zur Seite bewegen und dann fährt er an mir vorbei. Ja. Er ist auch an mir vorbeigefahren, hat mich allerdings mit dem A-Wort beschimpft, wie ich da im Weg stehen könnte. Und jetzt bin ich normalerweise ein sehr ruhiger und bedächtiger Mensch, ja, auf Deeskalation normalerweise bedacht, aber irgendwie ist mir dann doch die Sicherung durchgebrannt, ja, weil ich, ob so einer heftigen Reaktion. Ich habe ihn dann auch mit dem I-Wort beschimpft, ja, und ihm hinterhergerufen, dass er nun mal nicht Fahrrad fahren kann. Ja. Und im selben Moment ist mir bewusst geworden, naja, so ist das mit der Nächstenliebe, lieber Peter. Ja. So ganz einfach ist das nicht. Das ist richtig kompliziert. Ja. Auch wenn das jetzt eine triviale Geschichte ist. Ja. Nächstenliebe ist wirklich harte Arbeit. Das ist kein weiches Ding irgendwo. Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu leben, sind die eigentlichen Herausforderungen in unser aller Leben. Sie sind kein Anhängsel in unserem Glaubensleben, sondern sind deren Säulen. Es ist unendlich viel einfacher, sich in einem Korsett von scheinbar unumstößlichen Glaubenswahrheiten zu bewegen. Das gibt uns Sicherheit. Es ist die Sicherheit, immer auf der Seite Gottes zu stehen. Und es gibt uns Orientierung. Es ist die Orientierung, die uns in allen Fragen den richtigen Weg aufzeigt. Glaube, der so durch und durch dadurch geprägt ist, neigt zu einer schematischen Sicht auf das Leben. Und so ist es auch keine Überraschung, dass es ein Schriftgelehrter ist, der Jesus einmal die Frage stellt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jetzt denkt mal einen Augenblick nach. Die meisten sind hier religiös vorgebildet, sie kennen die Antwort, aber was hätten wir erwartet eigentlich? Was Jesus sagt: Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jetzt könnte der Schriftgelehrte eigentlich zufrieden sein. Er hat seine Antwort. Aber für ihn ist der Begriff der Nächstenliebe kein klar dogmatisch geregelter Begriff. Er ist für ihn unscharf. Und so stellt er konsequenterweise die alles entscheidende Frage: Und wer ist mein Nächster? Jesus gibt daraufhin nicht die erhoffte präzise Definition, was dann unter dem Nächsten zu verstehen ist, sondern er erzählt eine Geschichte, die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und als Jesus am Ende dem Schriftgelehrten die Frage stellt, wer denn der Nächste sei für den, der unter die Räuber gefallen ist, so antwortet er etwas umständlich, aber dennoch korrekt, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Er nennt noch nicht mal ausdrücklich hier den Samariter, weil er für ihn jemand ist, der überhaupt nicht in sein Schema passt. Für ihn ist es jemand, der keinen richtigen Glauben lebt. Aber auch für den Schriftgelehrten ist klar, dass es der Samariter ist, der jemand zum Nächsten geworden ist. Im Grunde genommen sagt Jesus zu den Schriftgelehrten und auch zu uns, ihr braucht keine präzise Definition von Nächstenliebe. Lasst euch in eurem Glauben von Liebe und Barmherzigkeit leiten und nicht von einem starren Schema von Glaubenswahrheiten, so wichtig sie sind. Sowohl der barmherzige Samariter als auch der Hauptmann von Kapernaum und auch die vier Träger des Gelähmten handeln nicht aus der Motivation heraus, ein Gebot Gottes befolgen zu müssen, sondern eben aus dieser Liebe und Barmherzigkeit ihrem Nächsten gegenüber. Für die Schriftgelehrten in unserer Geschichte ist Jesus eine Herausforderung, weil sie ihn dogmatisch nicht fassen können. Er passt in kein Schema und das ist befremdlich. Wir sollten auch in unseren Kirchen viel kritischer sein gegenüber der Tendenz, Glauben formalisieren zu wollen. Wir sollten uns viel mehr an diesem Jesus aus der Schrift orientieren, der dem Menschen mehr zugewandt ist als ein System von Glaubensgrundsätzen. In unserer Geschichte gibt es nun noch eine dritte Gruppe, die eigentlich gar keine Hauptrolle spielt, aber doch den Verlauf der Geschichte entscheidend prägt. Es ist die Menschenmenge, die um das Haus steht, in dem Jesus sich befindet. Menschen in einer Masse gehen häufig darin auf. Eine Menschenmasse ist eben für nichts verantwortlich. Warum auch? Jeder denkt, es gibt so viele andere. Jeder will mitbekommen von dem, was dieser Rabbi sagt. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt schließlich kein Megafon oder eine Lautsprecheranlage, sondern Jesus sitzt in einem Raum und unterhält sich ganz normal mit den Leuten darin. Man muss möglichst nah herankommen, um etwas zu hören. Jeder muss sich seinen Platz erkämpfen. Wen interessiert dabei, dass die Gruppe mit den Behinderten auf der Bahre nicht durchkommt? Selbst schuld. Sie hätten ja früher kommen können wie Sie. Das ist doch unfair, wenn sich da einfach jemand reindrängen will. Schließlich hat jeder, der hier steht, sich seinen Platz verdient. Ich denke, auch uns sollte das Verhalten dieser Gruppe zu denken geben. Man kann sich leicht hinter einer Gruppe verstecken. Überall in unserer Gesellschaft, auf unserer Arbeit, in unseren Gemeinden. Man kann darin aufgehen, deren Verhalten übernehmen. Aber sind wir nicht vor allem als Christen gefragt, eigenverantwortlich zu handeln? Und sollte uns Barmherzigkeit dabei nicht ein Herzensanliegen zu sein? Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr gedacht, so eine Gelegenheit, diesen Rabbi zu hören, kommt so schnell nicht wieder. Da kann keiner von mir verlangen, dass ich jetzt hier zur Seite trete. Vielleicht verpasse ich genau eine dieser Weisheiten von ihm, die dann mein ganzes Leben prägen können. Oder denkt ihr vielleicht, scheißegal, hier ist jemand, der Hilfe braucht. Und ihr ruft, macht mal Platz da, hier ist ein Notfall, lasst ihn mal durch. Und ihr tretet zur Seite. Und plötzlich machen das alle anderen auch. Langsam. Einer nach dem anderen. Und plötzlich wäre der Behinderte auf der Bahre euch zum Nächsten geworden. So einfach und so schwer ist Glaube. Ich wünsche dir und mir, dass unser Glaube durch eine solche Hinwendung zum Nächsten geprägt ist. Und ich wünsche uns, dass wir dabei so handeln wie die Bahrenträger in unserer Geschichte. Ich wünsche uns, dass wir uns von Jesus noch überraschen lassen in unserem Glauben. Dass wir nicht starr in dem verharren, was uns Sicherheit gibt, wie die Schriftgelehrten. Und dass wir all unsere Hoffnung auf Jesus setzen, wie der behinderte Mann, der sich auf all das einlässt. Amen.
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es denn allen, die im Hause sind.
Jesus von Nazareth! Ich habe gesehen, was du heute Morgen mit dem Aussätzigen gemacht hast. Mein Freund, er ist seit seiner Kindheit gelähmt. Er hat keine Hoffnung mehr außer dir. Bitte, hilf ihm so wie dem Aussätzigen.
Hey, verdammt, was?
Was ist unser Dach?
Mach das wieder zu, Mann.
Wenn du bereit bist, Rabbi. Ich weiß, du kannst das.
Das, was du wolltest? Benutze wenigstens deine Schreibtafel. Maria, ist er in Gefahr?
Ich weiß nicht. Nein, ich glaube nicht.
Hat er denn noch Platz?
Ja.
Glaubst du, dass wir deswegen hier sind?
Ja.
In wessen Auftrag lehrst du? Antworte mir!
Wenn du bereit bist, Abi. Ich weiß, du kannst das.
Hey, ich rede mit dir! In wessen Namen lehrst du? Sicher nicht im Namen von irgendeinem Rabbi aus Nazareth. Wo hast du studiert?
Dein Glaube ist wundervoll. Mein Sohn, sei unbesorgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Wer ist das, der so gotteslästerlich spricht? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Oder? Ich frage euch, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben? Oder stehe auf und geh? Sagen kann man viel, oder? Aber um es euch zu zeigen und damit ihr es wirklich wisst, dass der Menschensohn die Autorität dazu hat, Sünden zu vergeben. Sage ich zu dir, mein Sohn, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.